ARD.
Ich glaube, was mich beschäftigt hat schon während des Schreibens, ist eben einerseits, wie man sowas Komplexes wie Klimawandel eigentlich erzählen kann. Also ich habe schon den Eindruck, dass es auch in mir eine Art von Überforderung gibt, mir das vorzustellen. Und damit meine ich sozusagen nicht die Hard Facts, die Erde erwärmt sich und das ist ein Problem, sondern die vielen Konsequenzen, die das hat. Und ich glaube, mein Weg war dann eben zu sagen, ich versuche das gar nicht in seiner Komplexität abzubilden, sondern ich nehme eben ein Detail und versuche das so genau wie möglich auszuleuchten.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Wie lässt sich die Erderwärmung stoppen? Diese Frage umkreist der Roman, über den wir in dieser Folge von Orte und Worte sprechen, Das Blaue vom Himmel von Magdalena Schrefel. Nadine weiß mehr, sie hat das Buch gelesen und sich mit Magdalena Schrefel getroffen. Hallo Nadine.
Hallo.
Magdalena Schrefel kommt aus Wien, hat in Leipzig literarisches Schreiben studiert, lebt schon seit längerem in Berlin und sie schreibt preisgekrönte Theaterstücke, Hörspiele, Erzählungen. Das Blaue vom Himmel ist ihr erster Roman. Haben wir es hier mit Katastrophenliteratur zu tun, mit einer Klimadystopie oder was für ein Buch ist das?
Der Roman ist keine Katastrophenliteratur, also kein Klimathriller oder sowas, sondern der Versuch, anders über den Klimawandel zu erzählen und vor allem über seine Konsequenzen. Und das macht das Buch, indem es sich diesem Thema über die Kunstwelt annähert. Ausgangspunkt für die Geschichte ist ein ziemlich tristes Szenario. Stell dir vor, Stefan, das Blaue vom Himmel verschwindet für immer. Und wir leben jeden Tag einfach nur noch in einem tristen Grau. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in den letzten Tagen hatten wir ja strahlend blauen Himmel in Berlin und Brandenburg. Und mir macht das gleich immer viel bessere Laune.
Na, auf jeden Fall. Aber warum sollte das Blau vom Himmel verschwinden?
Ja, es ist so. Im Roman hat die Weltgemeinschaft beschlossen, eine globale Geoengineering-Maßnahme durchzuführen, damit die Erde sich wieder um ein paar Grad abkühlen kann. Es ist sehr kritisch mit der Erderwärmung und um die zu stoppen, sollen jetzt Partikel in die Stratosphäre geschossen werden. Allerdings kommt das zu einem Preis. Das Licht bricht sich danach nämlich anders. Der Himmel sieht nicht mehr blau aus, also nur noch grau überall.
Ziemlich traurig, aber wenn es hilft?
Ja, klar. Also so kann man natürlich darüber denken und das wird auch im Buch verhandelt. Es erzählt aber im Grunde von dem Versuch, das Blau, die Erinnerung daran zu bewahren. Es geht um den Verlust, um Abschiede, um Aufbrüche aber auch und um eine Familiengeschichte, um zwei Schwestern und ihren Vater. Und im Mittelpunkt steht eine der Schwestern, Hannah. Sie arbeitet an einer Kunstausstellung mit, die eben das Blau bewahren soll. Und sie interviewt dafür verschiedenste Menschen zu deren Erinnerungen und zu deren Beziehungen zum Himmel, zur Farbe Blau. Sie recherchiert auch und sowohl die Interviews, die Tonaufnahmen als auch Texte und Bilder, die sie findet, historische Wetterexperimente oder Kunstwerke, all das findet auch Eingang in den Text.
Und wo habt ihr euch nun getroffen, unter freiem blauem Himmel?
Nee, als wir uns vor einer Woche getroffen haben, da war der Himmel alles andere als blau. Da lag ein tristes Grau über der Region und auf dem Boden noch Schnee und Eis. Aber weil es im Roman viel um Kunst und Kunstwerke geht, haben wir uns an einem Ausstellungsort verabredet, nämlich in der Akademie der Künste. Auch weil Magdalena zu diesem Ort einen persönlichen Bezug hat und weil die Räumlichkeiten der Kunstausstellung im Roman ja ein bisschen ähnlich aufgebaut sind wie dort.
Okay, genaueres darüber also jetzt Nadine und Magdalena Schrefel mit dem Roman Das Blaue vom Himmel in der Akademie der Künste in Berlin, Tiergarten.
Hallo Magdalena.
Hallo Nadine, schön dich zu treffen.
Hi. Ja, ebenso. Wir stehen hier jetzt in der Eingangshalle. Über uns, da geht es zur Ausstellung hoch. Die ist momentan noch geschlossen. Rechts ein Innenhof mit einem beeindruckenden Baum. mit sehr mächtigen Wurzeln, die in die Erde schlagen. Warum hast du dir diesen Ort ausgesucht?
Es ist ja gar nicht so leicht zu überlegen, wie man Schreiben oder das, was man geschrieben hat, verortet oder an einen Ort bringt. Und es gibt irgendwie zwei Gründe für die Akademie der Künste. Der eine ist, dass ich tatsächlich 2016 bei der Berlin Biennale gearbeitet habe als Ausstellungsaufsicht. Nicht hier am Hanseatenweg, sondern am Pariser Platz, aber 3,5 Monate jeden Tag 8 Stunden lang ein Kunstwerk beaufsichtigt und betreut habe. Und ich glaube, deswegen habe ich so ein ganz spezielles Verhältnis zur Akademie der Künste, weil das mein Ankommen in Berlin und in den Berliner Ausstellungshäusern geprägt hat.
Und du hast aber gesagt, es gibt noch einen anderen Grund, warum du diesen Ort ausgesucht hast.
Genau, der andere Grund ist, dass es in meinem Roman ja eine fiktive Ausstellung gibt. Und die Räumlichkeiten dieser Ausstellung werden doch auch relativ genau beschrieben in dem Roman. Und es gibt eben unter anderem einen Innenhof, in dem eine Arbeit dann sehr besonders präsentiert wird, die auch eine große Rolle in dem Roman spielt. Und ich hatte dann einfach überlegt, was könnte so ein Ort in Berlin sein, wo man zumindest auch so einen Innenhof sehen kann. Genau, ja.
Dann, ja, lass uns doch mal vielleicht, wir gehen mal hier die Treppe hoch, ja, und suchen uns mal ein ruhiges Eckchen, wobei es hier auch eigentlich allgemein gerade ruhig ist, weil die Ausstellung noch geschlossen hat. Aber trotzdem, wir suchen uns mal ein kleines gemütliches Eck zum Sitzen.
Yes, lass das machen.
Every artist must take sides. Empfängt uns hier eine rote Schrift auf den Glastüren. Das ist wohl der Titel der Ausstellung, nehme ich mal an.
Genau, ich habe auch tatsächlich schon Gutes darüber gehört von einer Freundin, habe sie aber selber noch nicht besucht. Aber man ist ja vielleicht in einer Art und Weise auch mitten im Roman damit. Also der Frage, inwiefern Ästhetik und Politik oder das, was in der Welt passiert, auch zusammenhängen. Ja, ist eigentlich interessant. Ja.
Passt ganz gut, ne?
Jetzt sitzen wir hier vor riesigen Glasfenstern und schauen raus auf einen Innenhof. Man kann es eigentlich gar nicht Innenhof nennen, weil wir sind im ersten Stock, aber doch eine Freifläche, eine bewachsene, eine begrünte. Und die ist schneebedeckt. Also wir könnten uns auch ein bisschen in die Alpen denken.
In die Alpen oder zumindest in den Winter, ne? Das passt ja eigentlich sehr gut, dass der Roman zwei Teile hat. Den ersten, der im Winter spielt, den zweiten, der im Sommer spielt. Und insofern habe ich den Eindruck, ist ja so ein früher Erscheinungstermin im Jahr eigentlich ganz gut gewählt dafür. Genau. Außerdem haben wir hier diesen wahnsinnig grauen Himmel, der dann doch das ziemliche Gegenteil von einem blauen Himmel ist.
Auf jeden Fall. Dein Roman heißt ja Das Blaue vom Himmel. Das ist ja auch ein sehr zweideutiger Titel. Also man kann ja das Blaue vom Himmel versprechen und dann ist es eben auch die Farbe des Himmels. Und es geht eben im Roman darum, dass durch eine Geoengineering-Maßnahme demnächst das Blau verschwindet. Es wird, ja, was denn eigentlich dann? Grau, farblos, transparent?
Das ist natürlich eine gute Frage und so ganz genau wissen wir das wahrscheinlich nicht, aber genau, Blau, wie jede andere Farbe, entsteht ja im Endeffekt durch die Brechung des Lichts, also es gibt es ja an sich gar nicht. Und was so eine solare Geoengineering-Maßnahme, die im Roman fiktiv ist, aber die, also genau, das Erzählen darüber basiert schon auf der Auseinandersetzung mit Forschungen, die es gibt, genau, und was so eine Geoengineering-Maßnahme auf jeden Fall machen würde, ist, dass eben sozusagen durch die Ausbringung von Partikeln in der Atmosphäre sich das Licht anders bricht und dadurch der Planet, so würde man hoffen, sich etwas runterkühlt, aber eben durch diese andere Lichtbrechung auch das Blaue vom Himmel verschwindet. Ich stelle mir den Himmel tatsächlich ungefähr ziemlich genau so vor bei oder nach so einer Maßnahme, wie wir ihn jetzt sehen, und es ist doch was Betrübliches. Also ich glaube vor allem die Vorstellung, dass der Himmel nie wieder blau würde. Ja.
Total. Also das habe ich mir auch die ganze Zeit beim Lesen des Romans gedacht. Darum geht es ja auch, um diesen Abschied vom Blau. Da habe ich mir auch die ganze Zeit vorzustellen versucht. Und natürlich ist so ein Himmel wie heute dazu perfekt. Man hat es direkt vor Augen. Der hat so ein paar Schattierungen, ne? Wenn man genau hinguckt. Hellgrau, dunkelgrau. Warum aber, um mal so ein bisschen einzusteigen, im Roman wird es eben die Maßnahme genannt, vor der Maßnahme und nach der Maßnahme sozusagen sind die Zeiteinteilungen. Was ist denn diese Maßnahme ganz genau, beziehungsweise was macht sie nötig?
Also die Welt im Roman, denke ich mal, gleicht unserer in manchen Dingen, unter anderem eben darin, dass es den Klimawandel gibt, also dass unser Planet sich erwärmt, es immer heißer wird und das eben zu Verwerfungen ganz unterschiedlicher Art führt. Das ist aber nicht so weit jetzt ausgeführt, sondern eigentlich befinden wir uns im Roman an dem Moment, wo einerseits die globale Weltgemeinschaft beschlossen hat, darauf zu reagieren, sehr verzweifelt zu reagieren, muss man wahrscheinlich sagen, weil was tatsächlich auch meiner Meinung nach wichtig zu betonen ist, ist, dass Solaris Geoengineering keine Lösung ist. Es ist maximal eben eine Maßnahme, um uns mehr Zeit zu erkaufen. Das heißt, brächten wir solche Partikel in die Stratosphäre aus, müsste man das jährlich oder in einem bestimmten Abstand immer wieder tun. Wenn man das nicht wieder tut, gibt es einen sogenannten Rebound-Effekt. Das heißt, in sehr kurzer Zeit erhitzt sich der Planet deutlich schneller. Das heißt, so eine Maßnahme ist irgendwie einerseits vielleicht etwas, was uns doch noch mehr Zeit erkaufen könnte, um in anderer Art und Weise auf den Klimawandel zu reagieren. Es ist aber eben auch eine Bürde, ja, ein Erbe, das man in die Welt bringt für nachfolgende Generationen. Ja, jetzt habe ich mich, glaube ich, ein bisschen verloren in der Erklärung dieser Maßnahme. Ich bin ja tatsächlich auch keine Klimawissenschaftlerin, sondern Autorin. Aber das ist der Moment, wo wir uns wiederfinden im Roman. Ja? Also die Entscheidung wurde gefällt. Und was bedeutet das jetzt aber? Und man könnte das natürlich in ganz vielen unterschiedlichen Aspekten erzählen. Und der, den ich gewählt habe, war tatsächlich der mich selber am meisten interessiert hat, ja. Also wie lässt sich dieses eine Detail, dass der Himmel die Farbe blau verlieren würde, erzählen? Was bedeutet das? Was bedeutet das für unterschiedliche Menschen? Was bedeutet das auch für einen Umgang, ja? Kann man das Blaue irgendwie konservieren? In welcher Art und Weise? Ja, genau.
Da sind wir bei deiner Protagonistin Hanna, die für eine Ausstellung arbeitet. Sie hat die Aufgabe, Interviews zu führen mit Menschen über deren Erinnerungen und deren Beziehung zur Farbe Blau. Sie sammelt also Geschichten für die Ausstellung und ist auch ansonsten daran beteiligt, diese Ausstellung zu konzipieren. Du wählst also den Zugang über die Kunst, weil er dir am vertrautesten ist? Oder warum hast du so diesen Zugang gewählt?
Ich fange noch mal ein bisschen anders an. Ich glaube, wenn ich schreibe, dann erschaffe ich Räume. Also das ist so ein bisschen mein Verständnis, wie ich über meine eigenen Texte nachdenke, dass ich etwas, einen Punkt, ja, eine Idee, ein Bild nehme und das so lange dehne und weite, bis ein ganzer Raum entstanden ist, in den ich andere einladen kann. Und es hat sich gewissermaßen in diesem Roman dann verdoppelt. Also ich hatte sozusagen, glaube ich, beim Schreiben die Idee, dass es auch im Roman einen Ort braucht, an dem diese Maßnahme ausgeleuchtet werden kann. Und es war dann ja wahrscheinlich gar nicht so sehr reflektierte Überlegung im ersten Moment, sondern eine Intuition, dass das eine Ausstellung sein könnte, weil ja das vielleicht die Möglichkeit bietet, sowohl Geschichten zu bewahren, als eben auch nochmal Kunstwerke, die mir selber in meiner Recherche untergekommen sind und die ich einfach berührend empfunden habe oder den Eindruck hatte, dass sie helfen, etwas über dieses Verschwinden oder auch den Erhalt des Blauen vom Himmel zu erzählen. Ja.
Du verknüpfst beim Erzählen deiner Geschichte die fiktive Ausstellung, also die Planung dafür, mit den Recherchen von Hanna. Also sie führt nicht nur die Interviews und sammelt Geschichten und du erzählst auch diese Geschichten der Menschen, sondern sie recherchiert ja auch historische Fakten zum Beispiel über eben Kunstwerke oder über WissenschaftlerInnen, die sich mit der Farbe Blau auseinandergesetzt haben. Du hast zwei Sachen mitgebracht, die auch eine Rolle spielen im Roman. Ne? Was sind das für Sachen?
Ja. Genau, also erstmal habe ich mitgebracht eine, vielleicht muss ich es beschreiben, das ist ein kreisrunder Karton mit einem relativ großen Loch in der Mitte. Und auf diesem Karton aufgebracht sind unterschiedliche Farbschattierungen der Farbe Blau. Es beginnt mit 1, das ist eigentlich quasi weiß, aber man hat doch so einen ganz leichten Verdacht von Blau drin. Und es endet mit 50. Ich meine, dass es in Wirklichkeit mit 52 endet. Das ist schon sehr, sehr dunkles Blau. Und genau, was das ist, ist eben die Nachbildung von dem sogenannten Cyanometer, das Ferdinand de Saussure entwickelt hat im 18. Jahrhundert. Das war ein Forscher, der ja, sich sozusagen damit beschäftigt hat, wie man eigentlich den Himmel beschreiben kann, die Farben des Himmels. Und was er gemacht hat, war im ersten Schritt mit so Farbkarten einen Berg zu besteigen. Und dann hat er diese Farbkarten eben weiterentwickelt zu diesem Ring, den man jederzeit in die Hand nehmen kann und gegen den Himmel halten kann, um so sich sehr genau darüber auszutauschen, ob die Farbe des Himmels nun eine 1 oder eine 3 oder doch eine 4 ist. Genau, das ist so eins der Dinge, die mir begegnet sind oder über den Weg gelaufen sind in der Recherche oder im Sammeln für den Roman. Und das auch im Roman eine Rolle spielt, weil alles, was in der Ausstellung gezeigt wird, das ist eine Idee des Chefkurators, erfahren wir durch die Erzählung von Hanna, soll eben einer dieser Farben zugeordnet werden, um dann damit ja sozusagen den Ausstellungsparcours irgendwie zu strukturieren.
Du hast diese Ausstellung sehr genau konzipiert in deinem Roman. Also man könnte meinen, es ist eine echte Ausstellung, durch die wir da geführt werden. Also alles klingt tatsächlich sehr genau geplant. Wie bist du da rangegangen? Also ich meine, das sind ja eigentlich zwei Aufgaben auf einmal. Einmal eine Ausstellung zu konzipieren und zu planen und einmal dann einen Roman darüber zu schreiben.
Ja, also erstmal würde ich sagen, bin ich mit sehr viel Lust rangegangen. Das Schöne für mich ist ja, dass ich, was jetzt bildende Kunst betrifft, sicher interessiert bin, aber Laien, Konsumentin, Rezipientin, wie auch immer man das sagen möchte, Betrachterin. Das heißt, was ich sehe, wirkt erstmal auf mich und dann kann ich das reflektieren. Ja, warum wirkt es auf mich? Was interessiert mich daran? Aber das sage ich sozusagen im Abgleich zur Literatur, wo ich vielleicht doch auch mit einem etwas anders geschärften oder geschulten Auge gucke und auch vielleicht ein bisschen besser verstehe, wie das Feld funktioniert. Genau, das heißt, ich glaube, diese Ausstellung hat mir in dem Roman ermöglicht, erstmal, ja, ich weiß gar nicht, ob naiv der richtige Begriff ist, aber mit einer totalen Offenheit auf das zu gucken. Und es ist jetzt vom Schaffensprozess nicht so, dass ich mir erst das eine überlegt habe und dann das andere, sondern dass das wirklich Hand in Hand ging. Also es hat beim Schreiben einfach unglaublich viel Lust bereitet, zu überlegen, wie man diesen Verlust in Bilder fassen könnte. Ja, und da habe ich manchmal eigene gefunden und manchmal eben auf die, die andere geschaffen haben, zurückgegriffen.
Wie wichtig war es für das Schreiben, auch an Orte zu gehen, also zum Beispiel in die Akademie der Künste oder in andere Ausstellungshäuser, um sich zu orientieren, um beschreiben zu können, wie vielleicht so eine Ausstellung funktioniert?
Ich glaube, ich habe tatsächlich nie gezielt einen Ausstellungsraum aufgesucht, um mir jetzt einen Eindruck zu machen, wie die Hängung ist. Ich glaube, dass mir eher, und das ist vielleicht sozusagen ja auch wirklich nochmal, wie man sich so oder wie meine Art von Recherche funktioniert, ich habe eigentlich einen großen Glauben an das Finden anstelle des Suchens, also nicht aktiv und zielgerichtet etwas ja, aufzusuchen, sondern eher mit einer Offenheit für das, was ich im Text brauche, durch die Welt zu gehen. Und dann offenbart sich das an den unterschiedlichsten Stellen. Also was ich damit meine, ist, dass ich, glaube ich, auch in anderen Räumen oder Raumkonstellationen Empfindungen hatte, die dann in diese Ausstellung hineingeflossen sind. Ja. Im Endeffekt ist es wirklich nicht so, dass ich mich an bestehenden Räumen oder Ausstellungen orientiert habe, sondern glaube ich eher aus unterschiedlichen Raumerfahrungen einen eigenen gebaut habe.
Bist du denn jemand, die oft und gerne in Ausstellungen geht?
Ja, jetzt sollte ich wahrscheinlich ja sagen, aber ehrlicherweise habe ich den Eindruck, dass ich gar nicht so viel in Ausstellungen gehe. Aber ich glaube, wenn, kann ich immer was mitnehmen. Vielleicht geht es darum eher, ne, dass ich das jetzt nicht mache im Versuch, immer alles, was man gesehen haben müsste, gesehen zu haben, sondern glaube ich eher immer mal wieder mich auch dieser Art von Erfahrungen auszusetzen. Und ich glaube, was ich an anderen Künsten jetzt abseits der Literatur, also sei das Film oder sei das eben bildende Kunst, wirklich schätze, ist, dass das ja visuelle Künste im weitesten Sinn sind. Und ich glaube, dass mich einerseits Bilder und Bildhaftigkeit total interessiert, ich das selber aber nicht herstellen könnte, aber dann eben im Betrachten von Bildern sehr schnell sowas wie eine Erzählstimme habe. Also wie würde man ein Bild, das mich beeindruckt, übersetzen in eine Erzählung? Ja, also ich glaube, so als Stimulus funktioniert es schon ganz gut.
Dein Roman hat ja auch etwas sehr Utopisches, ne? Also ich finde ja, weil also alle Staaten, einschließlich NGOs und WissenschaftlerInnen und so weiter, haben sich geeinigt, haben etwas beschlossen, nämlich diese Maßnahme zu ergreifen, um die Erde abzukühlen. Alle sind sich einig und ziehen diese Maßnahme durch, ziehen an einem Strang. Das ist ja jetzt gerade ziemlich unvorstellbar in der heutigen Weltlage, dass das möglich ist.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Wahrscheinlich steckt da einerseits sowas wie Wunschdenken dahinter. Ich glaube andererseits, das ist mir tatsächlich vor ein paar Monaten aufgefallen, ich habe angefangen, wie sagt man das jetzt, diesen Roman zu begehren, ja, oder diese Geschichte irgendwie zu verfolgen. Ungefähr 2021. Und ich habe manchmal den Eindruck, ein bisschen ist dieser Roman, als hätte ich 2021 einen Pflock eingeschlagen und von dort aus eine nahe Zukunft entwickelt. Und tatsächlich ist die doch anders als die, die wir jetzt erleben. Eigentlich wahrscheinlich total klar, dass es so kommen musste. Also ich wäre ja, wie sagt man, eine Seherin oder mit Fähigkeiten begabt, wenn alles nun genauso gekommen wäre, wie ich mir das in dem Roman vorgestellt habe. Aber es ist auch etwas, was mich traurig macht, ehrlicherweise. Also ich, genau, vielleicht empfindet man deswegen, oder ich glaube, es hat noch niemand den Begriff Utopie verwendet bisher im Gespräch über diesen Roman, aber ich kann mir vorstellen, dass man genau dieses Moment daran eigentlich heute als tatsächlich sehr utopisch empfindet. Ja.
Ja. Es hat was sehr Beunruhigendes, ne? Wenn man dann so darüber ins Nachdenken kommt,
ja.
Finde ich.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was mich beschäftigt hat schon während des Schreibens, ist eben einerseits, wie man sowas Komplexes wie Klimawandel eigentlich erzählen kann. Also ich habe schon den Eindruck, dass es auch in mir eine Art von Überforderung gibt, mir das vorzustellen. Und damit meine ich sozusagen nicht die Hard Facts, die Erde erwärmt sich und das ist ein Problem, sondern die vielen Konsequenzen, die das hat auf unterschiedliche Lebewesen und Gesellschaften. Und ich glaube, mein Weg war dann eben zu sagen, ich versuche das gar nicht in seiner Komplexität abzubilden, sondern ich nehme eben ein Detail und versuche das so genau wie möglich auszuleuchten. Man könnte diesem Roman zum Beispiel sicher vorwerfen, dass dieser gesamte politische Prozess, ja, also wie kam das denn zustande, dass sich alle darauf geeinigt haben, das zu machen, in einer Art und Weise ausgeblendet ist, ja, oder es gibt, glaube ich, sozusagen so ein, zwei Kommentare dazu. Das ist mir jetzt nicht unterlaufen, sondern war schon eine bewusste Setzung, weil ich den Eindruck habe, das wäre eine andere Geschichte geworden. Aber eben auch, weil ich denke, ich glaube, was die Literatur eben kann, ist nicht das Ganze eines Phänomens abzubilden, sondern einzelne Details so genau wie möglich auszuleuchten. Und meine Entscheidung war eben, ja, diese Frage nach dem Blauen vom Himmel auszuleuchten.
Würdest du sagen, dein Roman gehört zur Climate Fiction?
Oh, das sollen doch andere sagen, das weiß ich nicht. Also wahrscheinlich ja und nein. Also ich denke, Klimawandel spielt eine Rolle darin, der Umgang damit spielt eine Rolle darin, aber es ist eben kein an den einzelnen Technologien oder eben den politischen Verfahrensweisen interessierter Roman, ja.
Es ist ja auch interessant, weil du ja noch andere Ebenen eingezogen hast in deinen Roman. Auf einer anderen Ebene erzählst du eine Familiengeschichte, nämlich die Geschichte von einem alleinerziehenden Vater und seinen zwei Töchtern. Eine dieser Töchter ist eben Hannah, die Protagonistin, die Erzählerin. Und es gibt Rückblenden und Erinnerungen in ja, die Kindheit der beiden Schwestern, Hannah und Vera. Ja, und das Verhältnis der drei wird erzählt, die Abwesenheit der Mutter wird erzählt und eine Gegenwart, in der sich die Töchter und der Vater doch ziemlich entfremdet haben. Was ist das für eine Konstellation? Was verbindet und was trennt diese drei?
Also ich glaube, ich muss es nochmal anders aufrollen. Ich glaube, mir war es einerseits ein Bedürfnis, über Klima, Klimaveränderung, Klimawandel zu erzählen, aber eben so, wie der in unserem Leben stattfindet. Und das bedeutet ja wahrscheinlich für die allermeisten von uns, dass es da ist und dass wir es wahrnehmen und dass es immer wieder Punkte gibt, wo wir uns damit beschäftigen, aber wir gleichzeitig auch mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt sind, nämlich mit unserem Leben, mit unseren Freundinnen, mit unseren Partnerinnen, mit unserer Familie, mit unserer Arbeit. Und deswegen war mir das wichtig, eben auch diese Geschichte oder sozusagen so einen zweiten Strang mit reinzubringen, der erstmal ganz ja, auf das Erleben einer Figur konzentriert ist. Und diese Figur ist eben Hannah, mit der gehen wir durch den Roman. Im ersten Teil begleitet sie ihre Schwester Vera oder unterstützt sie dabei, weil Vera in wenigen Tagen das Land verlassen wird, um andernorts eine Professur anzutreten. Auch Vera beschäftigt sich ja im weitesten Sinne mit derselben Frage, aber eben aus der Perspektive einer Biologin, die sich mit dem Artensterben beschäftigt. Und was, glaube ich, sozusagen in diesem ersten Teil erzählt wird, ist eine Art von Nähe, die es geben kann, auch wenn man vielleicht über gewisse Dinge nicht gesprochen hat. Auch der Moment eines Abschieds, der vielleicht manchmal dazu führt, dass man Dinge fragt oder sich Dinge erzählt, die man davor nicht besprochen hat. Und mich hat es an dieser Konstellation interessiert, zu sagen, dass es eben vielleicht einerseits mit dieser Maßnahme, ja, diese solare Geoengineering-Maßnahme, wie wir uns an einem Moment befinden, kurz bevor etwas verschwindet, das uns sehr selbstverständlich ist, nämlich das Blaue vom Himmel. Und andererseits diese Familienkonstellation zu haben, die eigentlich um eine Lücke gebaut ist. Also jemand, den wir gemeinhin als selbstverständlich für Familien ansehen, nämlich die Mutter war quasi nie da. Und es gibt eigentlich keine Geschichte darüber. Und es hat mich sozusagen interessiert, das wie so nebeneinander zu stellen. Also etwas oder jemand hat immer schon gefehlt und etwas ist kurz davor zu verschwinden. Und ich glaube, was mir auch immer wichtig ist oder ich vielleicht auch erst eigentlich vor kurzem über diesen Roman verstanden habe, ist, dass ich sagen würde, es gibt eben diese Familienkonstellation, in der über jemanden kaum gesprochen wurde, nämlich diese abwesende Mutter. Und es ist ein Vorwurf vielleicht auch, den diese Tochter Hannah ihrem Vater macht. Und durch die Arbeit an der Ausstellung, also dieses anderen Leuten Fragen stellen, hat man ja so ein bisschen den Eindruck, dass sie sich selbst ermächtigt oder die Lizenz erteilt, vielleicht auch in ihrer Familie Fragen zu stellen. Wir erleben keine Auflösung dieser Situation. Also es gibt nicht die eine Frage, die zu der einen Antwort führt und plötzlich ist diese Entfremdung aufgehoben oder alles geklärt. Aber ich hätte doch den Eindruck, dass es vielleicht ein hoffnungsvoller Moment ist, den dieser Roman erzählt, weil etwas in Bewegung kommt oder weil ich schon den Eindruck habe, dass am Ende des Romans diese Figuren mehr miteinander sprechen als am Anfang. Ja.
Ich würde ganz gern mal über das Schreiben an sich sprechen. Also, es ist dein erster Roman. Ja. Warum oder wann? Wie hast du den Drang verspürt, einen Roman schreiben zu wollen? Du kommst ja so aus der Theaterecke. Wie kam dann dieser Wunsch, doch mal länger sich mit einem Thema erzählerisch zu beschäftigen?
Also das eine ist, dass ich sagen würde, eigentlich gibt es eine Frage, die nicht alle, aber wirklich sehr viele meiner Texte verbindet. Und das ist die Frage, was tun wir, wenn wir einander Geschichten erzählen? Also was passiert da eigentlich? Welche Art von sozialer Vorgang ist es auch? Und wie lässt sich das Geschichten erzählen in einer Geschichte erzählen? Das hat in meinem beinahe allerersten Stück Sprengkörperballade eine Rolle gespielt, wo ich die Frage gestellt habe, wie wir einander vielleicht auch Gewalt antun durch die Geschichten, die wir uns erzählen über uns selber. Das hat in Einberg viele eine Rolle gespielt, wo ich den realen Fall eines britischen Geografen, der ein sehr großes Gebirge in die Karten des afrikanischen Kontinents gezeichnet hat, ohne jemals dort gewesen zu sein, auch ohne dass sich dort tatsächlich Berge befinden, aber trotzdem hat sich dieses Gebirge in den europäischen Darstellungen des afrikanischen Kontinents über mehr als 100 Jahre gehalten. Also welche Machtverhältnisse stecken vielleicht auch im Geschichtenerzählen? Ja? Wer kann Berge erfinden, so sehr, dass sie auch erhalten bleiben. Und ich glaube, diese Frage nach dem Geschichtenerzählen hat mich hier auch beschäftigt. Ja? Also wie lässt sich eigentlich eine Erzählform finden, in der mehr als eine Geschichte Platz hat? Danach hatte ich irgendwie ein Bedürfnis. Und ich glaube, die andere ganz banale Erkenntnis, die mich zum Roman gebracht hat, war, dass man auch darin dialogisch erzählen kann. Also ich glaube, ich hatte vielleicht lange das Gefühl, dass ich eben gerne in Dialogen erzähle und das nur in Theatertexten möglich ist. Und aus Gründen, die ich selber gar nicht erfassen kann, oder ich könnte jetzt nicht so einen Moment nennen, wo mir da quasi der Knopf aufgegangen ist, aber es gab, glaube ich, einfach einen Moment, wo ich begriffen habe, ach so, aber das geht ja genauso in der Prosa. Also Figuren können ja auch da erzählen und miteinander reden.
Du bist also nicht wie deine Romanfigur Hannah vom Theater etwas desillusioniert und abgegessen. Sie sagt das, glaube ich, an einer Stelle. Sie hat nämlich auch früher fürs Theater gearbeitet und war da voller Leidenschaft dabei und hat aber jetzt das Gefühl, dass das nicht mehr die Form ist, die Geschichten erzählen kann.
Nee, ich glaube, also ich habe nicht abgeschlossen mit dem Theater, auch wenn ich ein ambivalentes Verhältnis habe. Aber genau, ich glaube, gerade mit meinem letzten Stück, Die vielen Stimmen meines Bruders, habe ich eine wirklich sehr schöne Erfahrung der Zusammenarbeit am Theater gemacht. Und nee, also genau, ich glaube, das unterscheidet Hannah und mich dann doch deutlich, ja.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde gerne, bevor wir gleich über Bücher sprechen, würde ich mir jetzt doch gerne mal einen Schluck Wasser besorgen. Das Café hatte gerade noch unten geschlossen, aber jetzt dürfte es aufhaben. Ne? Dann gehen wir mal kurz runter.
Hallo.
Hi.
Hallo.
Hallo, ich nehme einmal so einen frischen Tee. Ist da alles drinnen davon? Minze, Ingwer und Zitrone?
Ja, wenn ich sie wollen.
Ja, gerne. Ja. Danke.
Ja, und ich hätte gerne stilles Wasser.
Schön heiß noch der Ingwer-Minztee.
Und Zitrone.
Und Zitrone, alles drei. Hier mit meinem schnöden Wasser, kann ja gar nicht mithalten. So, frisch gestärkt. Mit Flüssigkeit.
Ja.
Können wir weitermachen? Magdalena, lass uns über Bücher sprechen. Hast du viel gelesen, um deinen Roman schreiben zu können?
Also ich denke, ich lese eigentlich immer viel, ganz unterschiedlicher Natur, aber also Romane, Sachbücher, Artikel, Essays, alles, was mir so unterkommt. Ich würde sagen, ich habe jetzt nicht exorbitant mehr gelesen, genau, aber doch, ja, schon gelesen.
Aber auch nicht gezielt, also jetzt irgendwelche zum Beispiel historischen Bücher oder sowas?
Nee, also doch, also ich habe eins, das ist ein gegenwärtiges Buch von 2019 oder 20, glaube ich, von Holly Jean Buck, After Geoengineering. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil sie einerseits eben unterschiedliche Arten und Möglichkeiten des Geoengineerings, also solares Geoengineering, wie ich das beschreibe, ist ja nur eine der Möglichkeiten, die erforscht wird, erzählt und dann aber also sozusagen die wissenschaftlichen Forschungen und Basis davon erzählt und dann aber so ja, fast wie so Science-Fiction-Szenarien dazwischen entwirft. Also wie würde so eine Welt dann aussehen? Literarisch semi-überzeugend, aber trotzdem eigentlich interessant, dass es dann in diesem Bereich der Forschung eben doch auch Dinge gibt, wo nur mehr die Imagination oder die Fabulation wirksam werden kann. Genau, ich habe eins über die Geschichte der Meteorologie gelesen. Da fällt mir aber der Titel gerade nicht ein. War aber ein tolles Buch, Dicker Wälzer, vielleicht bei Mare erschienen. Ja, weiß ich gerade nicht.
Und gibt es ein Buch, das dich zuletzt so richtig begeistert hat oder eins, das du unbedingt weiterempfehlen möchtest?
Was mich zuletzt, das bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige, die das sagt, aber wirklich begeistert hat, war Die Holländerinnen von Dorothea Elmiger. Was mir wirklich gut daran gefällt, ist eben, dass es als Rede gefasst ist und also die indirekte Wiedergabe einer Rede, in der dann eben auch Geschichten erzählt werden, die dieser Erzählerin zugetragen worden sind. Und das ist was mich interessiert. Ja? Also wie das Sprechen zu Literatur werden kann. Genau, und das fand ich darin irgendwie in einer total literarischen und irgendwie spannenden Art und Weise sehr zwingend irgendwie mit abgebildet, ja.
Ja, ich habe es auch gelesen und ich kann nur bestätigen, was du gerade gesagt hast. Ich fand das auch total aufregend, die Erzählweise, also wie dieser Roman konstruiert ist, wie er erzählt ist, wie er übers Erzählen erzählt und ganz viel von unserer Gegenwart darin sich auch spiegelt, diese unterschiedlichen Erzählformate, die wir auch gerade so erleben von, weiß ich nicht, True Crime über eben ja Erinnerungsarbeit, alles Mögliche steckt da drin und dieser Möglichkeitsraum, dieses konjunktive Erzählen, das ja sehr, sehr aufregend, sehr spannend. Ich habe auch ein Buch mitgebracht, ja. Und zwar Marion Poschmann, Die Winterschwimmerin. Mhm. Es heißt im Untertitel eine Verslegende. Ja. Ist für manche jetzt vielleicht ein bisschen abschreckend, erstmal auf den ersten Blick. Verslegende, Reime. Ja. Es kommen tatsächlich Reime vor, aber auf sehr spielerische Art und Weise. Und es geht um eine Frau, es geht darum, bei jedem Wetter, ob nun Herbst, Sommer oder Winter, ins Wasser zu steigen. Mhm. Und es fängt tatsächlich an, ich kann ja mal kurz zitieren, also es ist so ein bisschen wie eine Art Familiengeschichte, die sich auch durch diese Verse zieht. Und es heißt darin auf der ersten Seite, Thekla hat es von Paula und Paula von ihrer Großmutter Christ, der Kanalschwimmerin. Einfache Tatsache gegen jedwede Gewohnheit. Man kann bei beliebiger Temperatur draußen baden, man braucht keine Hilfsmittel, braucht keine Schutzschicht, erst recht keinen Anzug aus Neopren. Vorausgesetzt nicht einmal kontinuierliches Training. Vordergründig geht es eben ums Schwimmen, um den Körper, ja, Überwindung, und gleichzeitig schleichen sich dann immer mehr auch andere Erzählebenen ein, diese unterschiedlichen Frauenfiguren, mythische Erzählungen, Literaturgeschichte spielt da eine Rolle, ein Tiger kommt vor, Wortspielereien, und das ist tatsächlich ein ziemlich rätselhaftes Buch, aber eins, das mich sehr angesprochen hat und dass man jetzt auch gerade gut im Winter, ich gucke hier, wir gucken ja immer noch auf Schnee durch dieses Fenster hier an der Akademie der Künste, auf Schnee und Eis. Und gerade jetzt im Winter macht das großen Spaß, das zu lesen. Es ist ein dünnes Buch, 80 Seiten gerade mal. Das kann man mal so ein bisschen wegschmökern bei einer Tasse Tee auf der Couch und vielleicht dann auch noch ein zweites Mal lesen, weil, wie gesagt, es stellen sich dann doch einige Fragen. Es ist und bleibt ein rätselhaftes Buch, aber ziemlich ungewöhnlich und anregend.
Ja, ach toll, interessant.
Ich dachte jetzt, das passt vielleicht auch ganz gut, einfach wegen dieser Wetterphänomene, wegen des Klimas, auch ein bisschen wegen dieser Familiengeschichte, die auch mit drin steckt. Ja, vielleicht gibt es da ein paar Anknüpfungspunkte auch zu deinem Das Blaue vom Himmel.
Ah ja, schön. Ja, bin ich gespannt, werde ich mal lesen.
Ja, Winter, ist das eigentlich so ein bisschen deine Jahreszeit oder kannst du es kaum abwarten?
Gar nicht. Allermeist ist es eigentlich einfach nicht meine Jahreszeit. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt gerade, also mit den Mengen an Schnee, die es hatte, das doch auch wieder ganz fantastisch fand. Also vielleicht waren es auch nur die vielen Winter, in denen immer weniger Schnee da war, die ich nicht so schön fand, weil so eine große Menge an Schnee dann, finde ich, ja doch wirklich nochmal sagt, jetzt ist Winter. Jetzt ist alles ein bisschen leiser, jetzt kannst du auch nur mal langsam gehen. Und das, ja, finde ich, hat doch auch was Schönes. Ja.
Ja, ich bin da auch sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite kann ich es auch kaum abwarten, bis wir wieder blauen Himmel sehen und die Sonne scheint und es auch die Wärme auf der Haut zu spüren ist. Und auf der anderen Seite mag ich schon auch diese Zeit des Rückzugs und dieses etwas ruhiger, langsamer, leiser.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich gehe auch joggen und das mache ich tatsächlich eigentlich lieber im Winter als im Sommer. Also im Sommer ist ja einfach schnell zu heiß oder mir wird es schnell zu heiß und ich finde, dass das eigentlich eine wahnsinnig schöne Erfahrung ist, an so einem richtig eisigen, also auch bei Minusgraden rauszugehen und erstmal kalt zu sein und dann im Laufen zu merken, welche Kraft der eigene Körper hat, dass er jetzt doch trotz der Minusgrade draußen Wärme herstellen kann durch die Bewegung. Ja.
Okay. Was ist dein nächstes Projekt, Magdalena? Beziehungsweise jetzt ist der Roman ja erst gerade draußen. Ich denke mal, du bist jetzt damit eine ganze Weile unterwegs.
Ja, das hoffe ich jetzt erstmal. Also es ist ja jetzt wirklich dieser super aufregende Moment, durch den ich eben auch noch gar nicht so oft gegangen bin, weil das bei Theaterstücken und mit den Premieren doch anders funktioniert. Es ist jetzt dieser wahnsinnig aufregende Moment, wo das Buch in der Welt ist und ich aber noch gar nicht so richtig weiß, wie die Welt es findet, ob es jemand liest, was die Leute, die es lesen, darüber denken. Ich habe jetzt Ende Januar die erste Lesung daraus. Das ist ja auch immer nochmal ein total aufregender, schöner Moment, in so einem Publikum zu merken, ah, da passiert was, oder vielleicht auch zu merken, ah nee, da passiert nichts, und dann danach gesagt zu bekommen, dass doch was passiert ist durch das Lesen. Also erstmal, ja, bin ich aufgeregt und vorfreudig, und über nächste Projekte spreche ich eigentlich nie, außer zu sagen, dass es welche gibt. Es gibt auf jeden Fall Texte, an denen ich arbeite, und ich habe da so einen gewissen Aberglauben, über unfertige Texte nicht zu sprechen. Ja.
Da bist du nicht die Einzige, das ist mir hier schon oft begegnet und es ist auch sehr verständlich. Vielen Dank, Magdalena, ja, und erstmal eine gute Reise mit deinem Buch, ja, mit allem Weiteren.
Ja, vielen Dank, Nadine, bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Nadine und Magdalena Schrefel waren in der Akademie der Künste und haben in den Himmel geguckt. Zur Zeit der Aufnahme war der so grau wie nach der Geoengineering-Maßnahme, die im Roman Das Blaue vom Himmel beschrieben wird.
Ja, genau. Zum Glück wusste ich ja, aber das ist nur temporär. Das Blau des Himmels kommt wieder. Anders als für die Menschen im Buch, die diesen blauen, strahlenden Himmel ja nur noch in ihren Erinnerungen oder auf Bildern, im Film, im Internet sehen können. Das Verschwinden der Farbe Blau vom Himmel, das ist ein starkes Bild. Und das ist für mich übrigens eine große Stärke des Romans. Er bricht einen sehr komplizierten, komplexen Sachverhalt, Geoengineering gegen die Erderwärmung und eben die Folgen davon, herunter auf ein einfaches Bild, das sich gut nachvollziehen lässt.
Was nimmst du noch mit aus dem Buch?
Ja, zum einen, dass Geoengineering keine echte Lösung sein kann, um der Klimakrise zu begegnen. Denn das alles kommt zu einem hohen Preis. Und was nehme ich noch mit? Dass Erinnerungen geformt werden durch das, was wir uns erzählen oder eben gerade nicht erzählen. Das Blaue vom Himmel arbeitet literarisch genau damit. Wie erzählen wir uns und wie bewahren wir Geschichten? Womit füllen wir Leerstellen? Und wie unterschiedlich nehmen wir diese wahr und was macht das dann mit uns? Dabei verknüpft Magdalena Schrefel eben mehrere Ebenen. Auf der privaten Ebene der Familiengeschichte geht es um den Umgang mit einer großen Leerstelle, der Mutter, die abgehauen ist, als die Schwestern noch klein waren, und das Schweigen des Vaters darüber. Und auf der größeren Ebene geht es eben um das kollektive Gedächtnis. Welche Kunstwerke bleiben, welche vergessen wir? Wie kann Kunst etwas bewahren? Wie ergänzen sich Kunst und Wissenschaft auch? Der Roman liest sich sehr locker, sehr flüssig, er hat viele Dialoge und er begleitet die Entstehung einer Ausstellung. Als Erzählung über die Folgen des Klimawandels finde ich dieses Buch sehr originell.
Das Blaue vom Himmel, so heißt der Roman von Magdalena Schrefel. 268 Seiten hat er und er ist bei Suhrkamp erschienen. Und wer noch weiterlesen möchte, die Bücher, die Magdalena erwähnt hat, die findet ihr alle in unseren Shownotes und auf den Websites zum Podcast und zur Sendung bei Radio 3 und RBB 24 Inforadio.
Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Wir treffen ja jede Woche Autorinnen und Autoren an Orten, die für sie und ihr Buch wichtig sind, und sprechen über die Geschichte hinter der Geschichte. Der Podcast Interpretationssache erzählt jede Woche die Geschichte hinter einem genialen Song oder Stück. Wie wurde Leonard Cohens Halleluja vom Flop zum Überhit? Oder wie wurde aus einer 300 Jahre alten Arie im New York der 80er Jahre ein Kultsong? Außerdem gibt's die schrägsten, spannendsten und schönsten Coverversionen aus den Archiven zu hören. Interpretationssache läuft jetzt mit neuer Staffel in der ARD-Audiothek.
Da findet ihr uns auch. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Ich bin Stefan Auschwart und ich sage tschüss.
Und ich bin Nadine Kreuzzahler. Viel Spaß beim Lesen und beim Hören. Tschüss.
Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzzahler. Sounddesign Robin Rudolph. eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.